Ja, womit dürfen Sie rechnen? Ich will Ihnen was erzählen. Grundlagen des Energie- und Brennstoffwechsels, das werden wir aber ganz knapp fassen. Ein bisschen was zur Geschichte, Vitamine, ein bisschen was zur Übersicht und dann werden wir uns fokussieren auf Vitamin D. Das ist total spannend. Den eigentlichen Ausschlag hat gegeben letztes Jahr bei der Veranstaltung mit Frau Dr. Söderblom. Ein Teil von Ihnen kennt die, das ist nämlich eine Lungenfachärztin aus dem Rheinland und die hat gesagt, wissen Sie was, Herr Franke, gucken Sie mal nach Vitamin D vermehrt. Das habe ich seither gemacht. Und das hat seither vielen Apotheken gewaltige Umsätze beschert. Warum? Weil ich Unmengen von Patienten inzwischen D-Kristol aufgeschrieben habe, ein hochdosiertes Vitamin-D-Präparat. Wer schluckt D-Kristol im Raum? Na? Ich gehe davon aus, das werden in nächster Zeit noch mehr werden. Gut, also wenn man Bioelemente anguckt, unterscheidet man zum einen die Makroelemente. Das heißt, Makroelemente ist ein Tagesbedarf über 100 Milligramm. Dazu gehören Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, der Schwefel, Phosphor, Natrium, Kalium, Chlorid, Magnesium und Calcium. Von sogenannten Spurenelementen, da ist der Tagesbedarf unter 100 Milligramm und da reden wir über Eisen, Zink, Mangan, Kupfer, Kobalt, Chrom, Jod, Selen und Molybdän. Eisen zum Beispiel hat der Körper einen Bestand von 4 bis 5 Gramm, Bedarf am Tag ist 10 bis 15 Milligramm. Einige von Ihnen haben leidvolle Erfahrungen damit gemacht, dass selbst das schwierig ist, manchmal aufzunehmen und dass man dann irgendwann in eine Eisenmangelanämie rutscht. Zink, Schlüsselmineralstoff des Immunsystems, Bestand 2 bis 4 Gramm, Tagesbedarf auch etwa 10 bis 15 Milligramm. Man sieht also deutlich geringerer Bestand als Eisen, aber gleicher Bedarf. Das heißt, Zinkmangel ist bei vielen Immundefektpatienten ein relevantes Problem. Ausgleich meistens mittels Zinkorotat. Man macht dann meistens so eine Kur, gibt 2x40 Milligramm über längere Zeit. Wenn Sie sehen, 10 bis 15 Milligramm ist der Tagesbedarf, den haben Sie vorher nicht decken können. Wenn Sie dann entsprechend das adäquat zuführen, können Sie den Bedarf ausgleichen. Das funktioniert aber nur für einen begrenzten Zeitraum. Irgendwann wird der Bedarf wieder entstehen. Selen bestand nur 30 Milligramm. Der Bedarf am Tag war entsprechend niedrig, also 0,1 Milligramm. Davon abgesetzt gibt es die Vitamine, da unten steht A, B, C, D, E, H und K. Da werden Sie wahrscheinlich sagen, irgendeiner konnte das Alphabet nicht gescheit, aber das hat historische Gründe. Gut, ein wenig Geschichte. Krankheiten als Folge von Vitaminmangelerscheinungen wurden so erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts als solche erkannt. Vorher hat man also gar nicht so richtig gewusst, was ist das. Das ist also noch gar nicht so alt, die Geschichte. Und in der Annahme, dass es sich um ernährungsbedingte Erkrankungen oder Mangelerkrankungen handelt, hat man dann versucht, so Krankheiten wie Beriberi, Skorbut oder Rachitis durch entsprechende Nahrungsmittelzufuhr auszugleichen. Man hat also das Vitamin als auslösende Ursache zunächst gar nicht erkannt, sondern hat gesagt, naja, da wird irgendwas in den Nahrungsbestandteilen drin sein, aber wir wissen nicht so richtig, was es ist. Und dann hat man Tierversuche gemacht, sehr konsequent, und dann hat man festgestellt, ach ja, wenn man den Patienten, den Tieren in dem Falle natürlich, wenn man denen bestimmte Substanzen nicht zuführt, dann kriegen die Mangelerscheinungen, und wenn man dann bestimmte Substanzen wieder zuführt, kann man diese Mangelerscheinungen damit ausgleichen oder heilen. Gut, Kasimir Funk hat dann 1912 festgestellt, dass es dann lebensnotwendige Stoffe gibt, die haben so eine NH2-Gruppe und hat deswegen den Begriff des Vitamins geprägt und hat gesagt, Vita für Leben, also lebensnotwendig, und Amin praktisch für stickstoffhaltig. Spätere Untersuchungen, das hat für einige auch zugetroffen, also für einige traf das zu, da hat das gestimmt, also manche Vitamine sind stickstoffhaltig und haben eine Amingruppe, aber lange nicht alle. Also wenn man sich zum Beispiel Vitamin A guckt, ist das ein stickstofffreier, ungesättigter Alkohol, und Vitamin C, die Ascorbinsäure, ist praktisch eine Struktur, die ist den Kohlenhydraten relativ ähnlich, wirkt halt sauer, deswegen Ascorbinsäure, die hat aber keinen Aminrest. Gut, ein Jahr später wurde dann die Bezeichnung der Vitamine mit großen Buchstaben des Alphabets praktisch durch den Herrn McCollum eingeführt und er hat die Vitamine A, B, C und D benannt. Damit war erstmal Schluss. Später hat man dann noch E und K hinzugeführt. K wie Koagulation, man hat nämlich erkannt, dass Vitamin K praktisch eine zentrale Rolle in der Gerinnung einnimmt. Und dann hat man festgestellt, dass es nicht ein B-Vitamin gibt. Man hat also irgendwann festgestellt, das ist eine Reihe von unterschiedlichen Vitaminen und dann hat man die B-Vitamine einfach durchnummeriert. Manche Nummern sind doppelt vergeben worden, manche Nummern sind überhaupt nicht vergeben worden, aber ich zeige Ihnen da gleich noch ein paar Details zu. Gut, unsere Vorfahren in der Zeit des Nationalsozialismus waren auch ganz groß und zwar haben die erstmalig in der Geschichte für eine breite Versorgung der Bevölkerung mit Vitaminen gesorgt. Die haben nämlich gesagt, den Ersten Weltkrieg haben wir nur verloren, weil die Bevölkerung minder versorgt war mit Vitaminen. Also Deutschland hat den Ersten Weltkrieg in voller Folge von Mangelernährung verloren, interessante Sichtweise, und haben dann gesagt, wir machen eine Vitaminaktion. Und da wurden dann Kinder und Mütter, also Kinder als die zukünftigen Soldaten, Mütter praktisch als die Gebärmaschinen der zukünftigen Soldaten, Schwerstarbeiter in der Stahlindustrie, die mussten ja Panzer und Kanonen bauen, und Soldaten selbstverständlich mit Vitaminen versorgt, speziell oder insbesondere in größeren Mengen auch mit Vitamin C. Und da gibt es also das verbrieft, dass die Wehrmacht 1944 noch 200 Tonnen reines Vitamin C produziert hat, um das an die Bevölkerung auszugeben. Das ist also in der Geschichte der Menschheit sozusagen die erste systemische Versorgung mit Vitaminen größerer Bevölkerungsgruppen. Und zwar nicht aufgrund einer Therapiemaßnahme, sondern aufgrund einer Prophylaxe sozusagen und zur leistungssteigernden Gründen. Das hat es davor und danach nicht wieder gegeben in der Weise. Die Entdeckung der Vitamine und ihr Vorkommen. 1909 ist es losgegangen, da wurde Vitamin A, das Retinol, entdeckt. Das hat man damals aus Fischleberöl, sehr lecker, klingt gut, oder? Isoliert. Drei Jahre später das Vitamin D1, Thiamin, das hat man damals noch nicht benennen können. Das hat man nachträglich gesagt, okay, das war damals Vitamin B1. Man hat also gesagt, da gibt's ein B-Vitamin. Dann 12 die Ascorbinsäure aus der Zitrone, das war naheliegend, das hatte ja praktisch die Schifffahrt schon frühzeitig selber herausgefunden, dass man die mittels Mitführung von Südfrüchten Skorbut verhindern kann. Naja gut, dann hat es immerhin bis 1918 gedauert, bis Vitamin D praktisch festgestellt wurde, und das auch wieder aus Fischleberöl. Und wenn man hinten guckt, woraus das jeweils isoliert wird, stellt man fest, also manches ist ölig, manches ist nicht ölig, und das hat auch eine durchaus praktische Bedeutung, da kommen wir später noch zu. Gut, also Vitamine sind Stoffe, die vom menschlichen Körper im Regelfall nicht synthetisiert werden können. Das ist die ursprüngliche Definition. Da gibt es heute so gewisse Ausnahmesituationen. Man weiß heute ein bisschen mehr als zu Zeiten, als man das benannt hat. Vitamine werden im Regelfall nur in geringen Konzentrationen benötigt, und die haben verschiedene Funktionen. Die können Vorstufen von sogenannten Coenzymen sein. Das heißt, sie sind also wichtig für die Übertragung bestimmter Gruppen im Stoffwechsel. Die können Transkriptionsfaktoren aktivieren. Die sorgen also dafür, ob praktisch mehr Biosynthese stattfindet oder weniger. Also ob mehr Erbgut oder Erbinformation abgelesen wird und praktisch umgesetzt wird in die Produktion lebensnotwendiger Stoffe. Die schützen teilweise vor oxidativem Stress. Also es gibt ja immer abbauende Faktoren, die versuchen also über den Weg der Oxidation bestimmte körpereigene Systeme zu schädigen und zu eliminieren. Und es ist ja natürlich ein Teil der Signaltransduktion. Das sieht man zum Beispiel beim Auge. Vitamin A ist für den Sehvorgang absolut notwendig. Vitamin A-Mangel führt nach kurzer Zeit zur Erblindung. Also da ist Vitamin A ist für den Sehvorgang von zentraler Bedeutung. Ohne geht's nicht. Ich hatte vorhin schon gesagt, wenn man guckt, woraus es erstmalig synthetisiert worden ist, fällt einem auf, es gibt also wasserlösliche Vitamine und fettlösliche Vitamine. Und wenn irgendwas aus Fischleberöl synthetisiert wird oder isoliert wird, dann ist schon sonnenklar, das sind die fettlöslichen Vitamine. Und die unterscheiden sich sehr stark. Zu den wasserlöslichen Vitaminen gehören die Vitamine B, C und H. Und das andere kann man sich merken, entweder EDK oder ADEK. A, D, E und K oder halt EDK, das sind so die Sachen, die man im Studium lernt, da kriegt man beigebracht, fettlösliche Vitamine, also entweder ADEK oder EDK, da kann man sich das wunderbar merken. Wasserlösliche Vitamine, die werden halt im Dünndarm aufgenommen, da gibt es einen Carrier, das heißt ein Transportprotein, das Ding heißt Multivitamintransporter, klingt toll, oder? Oder es gibt bestimmte Rezeptoren, daran wird gebunden. Manche werden passiv aufgenommen, zum Beispiel Vitamin B2, und manche haben praktisch einen aktiven Transportmechanismus. Und wenn der nicht funktioniert, dann gibt es keine Vitaminaufnahme. Und es gibt noch manche andere Voraussetzungen, die nenne ich aber gleich bei den einzelnen Vitaminen. Also aktiver Transport zum Beispiel B1, B12, passiv halt B2. Oder aktiver Transport ist auch Vitamin C. Deswegen, das werden Sie gleich sehen, da gibt es so gewisse Limitationen in der Vitamin C-Therapie. Es gibt ja so ganz viele Heilpraktiker, die sagen immer, viel hilft viel, und kommen Sie mal zu mir und ich schicke Ihnen mal literweise Vitamin C in die Blutbahn oder ich gebe Ihnen das literweise zu trinken. Da gibt es gewisse Limitationen, da reden wir gleich noch drüber. Die wasserlöslichen Vitamine sind im Regelfall halt Vorläufer von Coenzymen oder bestimmten prosthetischen Gruppen. Das heißt, das sind aktive Gruppen, die praktisch benötigt werden, damit die Enzyme, die ja bestimmte Biosyntheseleistung erbringen, auch im Körper funktionieren. Und ganz wichtig, wasserlösliche Vitamine funktionieren nach dem Regentonnenprinzip. Was ist das Regentonnenprinzip? Wenn es regnet, läuft die Tonne voll. Man kann es da gut sehen. Da oben ist so ein Auslass in der Dachrinne und wenn es regnet, läuft die Tonne voll. Und wenn die Tonne voll ist, was ist dann? Dann läuft die Tonne über. Und wenn es ganz stark regnet, was macht die Tonne? Dann läuft sie stark über. Und wenn es schüttet wie aus Kannen, dann läuft die immer noch über. Das heißt, diese Tonne hat ein begrenztes Volumen. Mehr passt nicht rein, auch mit Geld und guten Worten nicht. Und wenn uns manche Leute suggerieren wollen, naja, wenn man zu ihnen kommt und man kriegt besonders viel von dem Zeug, dann geht das auch besonders gut, dann ist das schlichtweg, das geht dann auch gut. Da profitieren immer zwei von. Der erste ist der Apotheker, der das Zeug verkauft. Der zweite ist der Hersteller, der profitiert auch davon. Und der dritte ist meistens derjenige, der es appliziert. Nur auf der Liste der Profitanten steht der Patient leider nicht mit drauf. Das heißt, es gibt Situationen, wo eine begrenzte Gabe von wasserlöslichen Vitaminen sinnvoll und gut und notwendig ist. Aber dieses System ist limitiert und mehr als rein, also eine bestimmte Menge passt rein und irgendwann passt halt nichts mehr rein, dann läuft die Regentonne über. Im Regelfall ist das unkritisch. Hypervitaminosen, das heißt Intoxikationen oder zu viel Vitamin bei wasserlöslichen Vitaminen gibt es nicht. Sie können dann Nebenwirkungen kriegen, wenn Sie Unmengen von Vitamin C futtern. Dann kriegen Sie einen fürchterlichen Durchfall. Gut, der macht den Darm dann mal sauber. Wunderbare Geschichte. Dann kann man sich das Abführmittel sparen. Aber viel mehr Effekt haben Sie davon nicht. Also echte Hypervitaminosen gibt es bei wasserlöslichen Vitaminen entweder nur bei exorbitanten Mengen. Da gibt es ein Beispiel für. Es gibt ein einziges wasserlösliches Vitamin, was der Ärger macht. Oder ansonsten pinkelt es die Niere aus. Das geht aber hin bis zu Vitamin-C-Steinen in den ableitenden Harnwegen. Also es gibt Nierensteine durch zu viel Vitamin C. Das ist bekannt. Gut. Wir fangen an mit B1, das Thiamin. Das ist das Stimmungsvitamin, so hat man es genannt, als man es entdeckt hat. Man hat nämlich festgestellt, wer eine B1-Hypovitaminose hat, Hypo ist immer zu wenig, Hyper ist zu viel, Hyper gibt es hierbei nicht, wenn man eine Hypovitaminose hat, da wird man stimmungslabil. Und dann hat der Herr Takaki, ich habe es heute Morgen mir nochmal durchgelesen, ich habe das aber nicht gemerkt. Der hat festgestellt, also in China war 2600 vor Christus schon die Beriberi-Krankheit bekannt. Das ist eine Kombination aus Appetitmangel, Müdigkeit, periphere Nervenstörung, periphere Polyneuropathie, haben auch manche von Ihnen, und Muskelatrophie. Und der hat festgestellt, das kann man durch eine zweckmäßige Ernährung heilen. Das heißt, man muss den Leuten praktisch die richtigen Nahrungsmittel anbieten, dann wird Beriberi wieder gut. Und Christian Eichmann, das Name lässt sich einfach aussprechen, der hat seinen Nobelpreis genau für diesen Bereich gekriegt. Der hat nämlich festgestellt, wenn man Reis poliert, und zwar gab es in Asien praktisch in weiten Bereichen lange kein Beriberi mehr. Die haben nämlich den Reis mit der Schale gekocht und gegessen, also keinen geschälten Reis. Wir kennen ja meistens geschälten Reis. Und dann hat man im größeren Stile nach Indien Reisschälmaschinen exportiert, und zwar aus Großbritannien. Und dann hat man den Reis geschält und die Spelzen des Reises, also die Kleie, die hat man weggeschmissen. Und auf einmal gab es haufenweise Beriberi. Und dann hat er nachgewiesen, dass man also praktisch mit dem Silberhäutchen, also mit der Kleie des Reises, konnte man Beriberi heilen. Und eine ähnliche Geschichte gibt es auch mit Mais in Südamerika. Das heißt also, man hat dadurch, dass man den Mais geschält hat, hat man das Thiamin praktisch entfernt und die Leute sind in einen Thiaminmangel gekommen und man hat dann festgestellt, ach ja, wenn man dann das Reisschälchen einzeln verfüttert, dann kann man den Thiaminmangel damit wieder ausgleichen und man kann damit praktisch diese Beriberi-Krankheit heilen. Damit war klar, Thiamin sitzt im Silberhäutchen, also in der Kleie des Reises. Und wenn man Reis nicht schält, kriegt man keine Mangelerscheinung. In dem Moment, wo man Reis schält, kriegt man ein Problem. Das heißt, hier kann man sehen, bestimmte modische Erscheinungen bei der Ernährung können durchaus zu Krankheiten führen. Ja, und man hat es dann auch Antipolyneuritis-Faktor genannt, weil man also wegen der Wirkung halt auf das Nervensystem. Also Thiaminmangel macht, können Sie sich merken, in erster Linie periphere Nervenstörung und Muskelatrophie. Das heißt, man kriegt so Spatzenbeinchen und Spatzenärmchen. Kommen wir zum zweiten Vitamin B2, das Riboflavin. Das ist also ganz, ganz wichtig für diese sogenannten Flavin-Coenzyme. Das ist jetzt sehr komplex, das zu erzählen, wie das im Einzelnen geht. Das ist in Milch- und Milchprodukten enthalten. Brokkoli ist reich an Riboflavin, Roggen, Spargel, Spinat, Fisch, Muskelfleisch, Eier, Vollkornprodukte. Täglicher Bedarf 1,2 Milligramm. Wer sich gut ernährt, hat im Prinzip keinen Mangel zu befürchten. Es gibt eine Hypervitaminose, die heißt Ariboflavinose. Das gibt Exantheme an der Haut und so kleine Hautrisse, so Mundwinkelragaden, wobei die vieldeutig sind. Die gibt es zum Beispiel auch bei Eisenmangel. Also wer jetzt sowas schon mal hatte, diese kleinen Einrisse am Mundwinkel, dann sagt, ha, jetzt habe ich es endlich, es ist ein Vitamin-B2-Mangel. Vitamin-B2-Mangel ist bei uns in der Bevölkerung eher ein seltenes Ereignis. Also das kommt relativ selten vor. Die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Eisenmangel ist, ist ungleich höher. Aber so sieht's aus. Wir kommen zum Vitamin-B3, Niacin. Das ist auch ein wichtiger Bauteil verschiedener Coenzyme, also Enzyme, die praktisch, also Kofaktoren von Enzymen. Und das ist halt in zentraler Bedeutung für den Eiweiß-, Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel, und zwar für den sogenannten, ich weiß nicht, Biologie-Oberstufe vielleicht noch oder so Abitur-Biologie-Leistungskurs, Zitratzyklus und Atmungskette. Oder hier unsere jungen Damen, die jetzt im Moment sich gerade im Studium befinden, da ist das also tägliches Thema. Täglicher Bedarf 6,6 Milligramm, halt Geflügel, Wild, Fisch, Pilze, Milchprodukte, Eier. Und die Hypervitaminose heißt in dem Fall Pellagra, und Pellagra ist ein anderes Wort für kranke Haut. Man hat die Trias, Diarrhoe, also Durchfall, Depression bis hin zur Demenz. Das fängt an mit Depression, aber die Leute kriegen später demenzielle Krankheitsbilder und Dermatitis wie die Haut, also die großen 3D. Und das sieht praktisch so aus, im Gesicht solcher Hautausschlag, das ist natürlich die Maximalvariante, das ist natürlich klar, in so Lehrbüchern sind natürlich immer solche Varianten abgebildet, wo man es besonders plakativ sieht, das ist manchmal nicht so schlimm, aber was ganz typisch ist, das sind diese Handschuh- und strumpfförmigen Veränderungen, da habe ich also auch schon Patienten rausgefischt, das passiert zwar alle Jubeljahre einmal, also in meiner gesamten Laufbahn, die jetzt schon über 25 Jahre geht, halt vielleicht 3 oder 4 Patienten, die genau das hatten, aber die hatten wirklich Diarrhoe, die hatten diese Hautveränderung und die waren auch teilweise stockdepressiv. Und das ist dann wirklich so strumpfförmig, wie es da abgebildet ist. Manchmal ist sozusagen so ein Lätzchen noch mit betroffen, so basale Halsabschnitte, obere Thoraxapertur, so wie es da auch gemalt ist. Und das ist halt der typische Vitamin B3-Mangel und dem kann man ziemlich schnell Abhilfe schaffen. Das, also wenn man die Diagnose gestellt hat, ist das einfach zu therapieren. B4 fehlt in der Reihenfolge, jetzt kommt B5, die Pantothensäure. Das ist also ganz wichtig für Coenzym A-Aufbau und das ist also auch wichtig für den Zitratzyklus, die Fettsäure-Biosynthese, Ab- und Aufbau von Kohlenhydraten, Aminosäuren, Synthese von Cholesterin. Jetzt werden ganz viele zucken, Cholesterin, Hilfe, Hilfe. Dieser Hype ist ja völlig unberechtigt. Ohne Cholesterin würde keiner von uns hier sitzen. Cholesterin ist ganz wichtige Vorstufe von extrem vielen Hormonen. Ohne Cholesterin sind wir nicht lebensfähig. Also Cholesterin ist lebensnotwendig. Und naja gut, sagen wir mal so, in 25 Jahren Berufstätigkeit als Internist muss ich sagen, der Cholesterin-Hype regt mich immer mehr auf. Also es gab in 25 Jahren 15 verschiedene Normwerte, mal zu hoch, mal zu niedrig. Und dann, die Kardiologen sind ja da völlig gespitzt drauf. Also ein gesunder Anteil Cholesterin muss im Blut rumschwimmen, sonst funktioniert das ganze Leben nicht mehr. Also wenn wir jetzt also unser Cholesterin auf Null senken, sind wir 4 Wochen später tot, spätestens. Kommt halt in Innerei, Vollkornprodukten, Avocado, Eier, Nüssen, Reis vor, Obst, Gemüse, Milch und Bierhefe. Also ein gutes Argument für die Herren am Abend. Ich sorge dafür, dass ich keinen Pantothensäuremangel kriege. Täglicher Bedarf 6 Milligramm, kann man wahrscheinlich mit einer Flasche Bier decken, nehme ich an. Die Hypovitaminose allerdings ist sehr selten. Also wenn Ihre Frau dann argumentiert und sagt, also hör mal, die Wahrscheinlichkeit, dass du eine B5-Hypovitaminose hast, die ist so gering, lass das Bier mal weg, haben Sie schlechte Argumente. Es sei denn, Sie haben die richtigen Symptome. Müdigkeit, Schlaflosigkeit, Depression, taube oder schmerzende Muskeln, Anämie, also Blutarmut und jetzt kommt's, Immunschwäche. Also das ist klar, Vitamin B5-Mangel macht, begünstigt das Bestehen eines Immundefektes. Magenschmerzen macht es manchmal, Burning Feet, das ist also so dann auch ein bisschen periphere Polyneuropathie, aber das erst nach mehrmonatigem Mangel, also wenn Sie zwischendurch 3 Flaschen Bier getrunken haben, dann sind die brennenden Füße wieder weg. Bei extrem hohen Dosen, also man hat dann mal mit so exorbitanten Dosen substituiert, wenn die Leute kamen, dann kriegt man Magen-Darm-Beschwerden und man kriegt Durchfall. Gut, so, dann kommen wir zum B6-Pyridoxin. Das ist also auch ganz wichtig wieder, dass es in etwa 100 enzymatischen Reaktionen beteiligt und zwar im Aminosäurestoffwechsel, also ist ganz, ganz wichtig für den Baustoffwechsel. Kommt halt in geringen Dosen in fast allen Lebensmitteln vor, tierische oder pflanzlicher Herkunft. Der Bedarf ist gering, 1,6 bis 1,8 Milligramm. bei hoher Eiweißzufuhr mehr, ist klar. Wenn man viel Eiweiß verstoffwechselt, das heißt, wenn man den Aminosäurestoffwechsel schwer am Laufen hat, zum Beispiel Bodybuilder, solche Leutchen, dann kriegt man da möglicherweise ein Problem, und zwar eine Hypovitaminose, die ist zugegebenermaßen ziemlich selten, aber es gibt halt zentral nervöse Störungen, und zwar gibt es Paralyse, das heißt so gewisse Nervenlähmung, es gibt eine Ataxie, das ist eine Gangstörung, das heißt, die Leute stolpern über die eigenen Beine, und es gibt irgendwann Angststörungen. Es gibt eine hypochrome Anämie und es gibt halt Dermatitis und Glossitis, also es gibt Hautveränderungen und Veränderungen an der Zunge. Die Zunge ist dann sehr rot, entzündet, dick aufgetrieben, extrem hohe Dosen in der Substitution, und das ist das große Ausnahmebeispiel, sind neurotoxisch, führen zu Photosensibilität, das heißt, die Haut reagiert dann auf Bestrahlung mit Sonnenlicht extrem sensibel und führt zu Akne. Gut, jetzt kommen wir zu B7. Im angloamerikanischen Gebrauch heißt es auch B8 oder Vitamin H. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, wenn man über B7 spricht, dann sprechen die Amis über Vitamin B8 oder über Vitamin H. Deswegen, ich hatte vorhin schon so ein paar ungläubige Gesichter gesehen, als da das H stand. Das daraus resultiert das. Das ist halt auch eine wichtige Gruppe im Eiweißfett- und Kohlenhydratstoffwechsel. Aufnahme funktioniert wieder mit diesem Multivitamintransporter im Dünndarm. Die menschliche Darmflora produziert ein bisschen Biotin, nicht viel, reicht meistens nicht aus. Aber ich habe da hingeschrieben, Kavedauerantibiose. Bei den Patienten, die permanent unter Antibiose stehen, die kriegen ganz schnell mal einen Biotinmangel, also Vitamin B7-Mangel, weil natürlich die Eigenproduktion praktisch erlischt und die bakterielle Produktion im Darm erlischt. Das heißt also, da kommt praktisch dann nichts mehr zur Aufnahme, weil man praktisch die Keime, die damit beschäftigt sind, einem das Zeug zuzuführen, naja, die hat man ermordet. Ja, wichtig ist es halt auch für die Regulation der Genfunktion. Es gibt einen inkompletten körpereigenen Recyclingstoffwechsel. Das heißt, ein Teil holt sich der Körper wieder, ein Teil geht verloren und der Bedarf ist relativ gering, 30 bis 50 Mikrogramm. Also da reden wir über wenig. Hypovitaminose, halt Entzündung Haut und Zunge, Haarausfall. Das gibt es natürlich bei Immundefektpatienten auch so mal durch praktisch autoimmune Prozesse. Depression, Müdigkeit, Ohnmacht, Appetitlosigkeit, Gliederschmerzen, hohe Cholesterinwerte, deswegen hatten wir eine Zeit lang auch mal die Hypercholesterinämie mit Biotin therapiert und es gibt dann auch schon mal Unterzuckerungen. Jetzt kommen wir zum B12, das kennt wahrscheinlich jeder oder jeder hat es schon mal gehört. Ist halt auch ganz wichtig für den Aminosäurestoffwechsel, wird halt von Mikroorganismen gebildet. Jetzt ist ganz wichtig, Aufnahme gelingt nur in Anwesenheit eines sogenannten Intrinsic-Faktors im terminalen Ileum. Und da haben die Patienten mit Immundefekt ein Riesenproblem. Täglicher Bedarf ist 3 Mikrogramm, also relativ wenig. Und die Hypovitaminose, also der Mangel, macht neurologische Erkrankungen. Da kriegt man also so eine Myelose zum anderen demenzielle Krankheitsbilder und Psychosen. Dann gibt's halt schwere Störungen der Blutbildung. Manchmal sind alle Zellreihen betroffen, das heißt die roten Blutkörperchen, die weißen Blutkörperchen und auch die Blutplättchen. Häufig ist aber zumindest das rote Blutbild betroffen und das gibt die sogenannte perniziöse Anämie. Und die perniziös heißt, ist ein anderes Wort praktisch für bösartige Anämie. Ursachen können halt sein die Resorptionsstörung, das ist zum Beispiel die Spru. Ich weiß nicht, ein paar Patienten haben hier eine Spru. Bei vielen Patienten ist das Problem aber die Lymphoproliferation. Und zwar, das wird aufgenommen im terminalen Ileum, das ist das letzte Dünndarmabschnitt vor dem Dickdarmabschnitt. Und viele Patienten, die schon Magen und Darm gespiegelt worden sind, wissen, dass ihr Immunsystem auf den strukturellen Defekt mit einer Lymphoproliferation reagiert hat. Und zwar versucht der Körper, den strukturellen Defekt durch Mengenausweitung zu kompensieren und praktisch damit den Zustand zu normalisieren. Diese Lymphoproliferation, also diese extreme Neubildung von lymphatischem Gewebe, betrifft den Zwölffingerdarm und eben das gerade angesprochene terminale Ileum. Dadurch wird die Schleimhaut an dieser Stelle sehr, sehr, sehr dick. Die Resorptionsstrecke wird entsprechend länger. Es gibt natürlich nur eine bestimmte Kontaktzeit und das ist völlig klar. Wenn der Speisebrei vorbeigeflossen kommt und er hat nur eine kurze Kontaktzeit und die Strecke ist sehr weit, dann kann der Transport natürlich nicht wie in gewohnter Weise erfolgen, sondern es führt dazu, dass man praktisch ein Resorptionsdefizit hat. Das heißt, man nimmt nur noch kleine Teile davon auf. Also die Resorptionsstörung ist bei Immundefektpatienten ein relevantes Problem. Wenn man die Patienten mit Immunglobulinen wirksam behandelt, kommt es beim guten Teil der Patienten zur Rückbildung der Lymphoproliferation, dann normalisiert sich diese Situation wieder. Aber bei etwa einem Viertel der Patienten bleibt die Lymphoproliferation und geht nicht wieder zurück. Das heißt, die wird auch unter optimaler Therapie, der Körper müsste ja dann sagen, jetzt ist eigentlich alles in Ordnung, Lymphoproliferation ist nicht mehr notwendig, aber sie bildet sich leider nicht zurück. Warum das so ist, keiner kann die Frage beantworten. Nächster Faktor ist halt, Intrinsikfaktor fehlt. Wer also keinen Magen mehr hat, hat natürlich auch keine Zellen mehr, die Intrinsikfaktor produzieren. Und wenn keiner produziert wird, dann kann er auch nicht bei der Aufnahme helfen. Und die Patienten mit Typ-A-Gastritis, da gibt es so einen Herr Strickland, der hat so eine Einteilung der Magenschleimhautentzündung gemacht und der hat gesagt, die Typ-A-Gastritis, das ist halt die mit Intrinsikfaktormangel und da gibt es dann halt auch keinen Intrinsikfaktor, weil speziell die Zellen kaputt gegangen sind, die es produzieren. Und auch dann hat man ein Problem. Und es gibt noch ein Problem, es gibt nämlich Autoimmunerkrankungen, unter anderem welche, die sich gegen den körpereigenen Intrinsikfaktor richten. Das ist zwar völliger Schwachsinn, aber viele von Ihnen haben ja Autoimmunerkrankungen, die sind ja alle durch die Bank Schwachsinn. Da ist ja keine einzig intelligente oder sinnvolle Erkrankung dabei. Und hier ist es dann halt so, das ist dann halt kein Hashimoto, es richtet sich was gegen die Schilddrüse, es ist keine Autoimmunmyositis, es richtet sich gegen die Muskulatur, sondern in dem Fall ist es eine Autoimmunerkrankung, die richtet sich speziell gegen Intrinsikfaktor. Diesem Patienten, wenn das Problem erkannt ist, muss man praktisch das Vitamin B12 lebenslang zuführen. Und da hilft es dann auch nicht, in die Apotheke zu rennen, das kleine Fläschchen zu kaufen und das zu trinken und zu schlucken, weil das Problem bleibt das gleiche. Das kann man dann nur parenteral machen. Das kann man dann geben subkutan, intramuskulär oder intravenös. Andere Chancen der Substitution hat man nicht. Also eine gute Strategie bei solchen Patienten ist, es gibt alle 4 Wochen eine Vitamin B12-Spritze intramuskulär oder subkutan. Haben Sie schon häufig appliziert, oder? Gut. Kommen wir zum Vitamin C, die Ascorbinsäure. Die wird halt von Tieren gebildet, aber Ausnahme Primaten, das heißt Menschen und Affen, und Meerschweinchen können es auch nicht. Wird bei den anderen aus Glucuronsäure synthetisiert und da gibt es halt das Enzym und das Enzym gibt es halt bei Menschen nicht. Das haben wir nicht, das haben wir irgendwann in der Entwicklungszeit verloren. Ist halt auch ganz wichtig, Kollagenstoffwechsel, also für praktisch Stütz- und Bindegewebe, für Peptidhormone, ganz, ganz wichtig, für Gallensäure, Noradrenalin, ganz wichtig und für den Tyrosinabbau. Und die Vitamin-C-Aufnahme, und jetzt kommen wir im Dünndarm, das heißt, wenn man es nicht über die Vene gibt, sondern wenn man es schluckt, ja, da kann man dann also in großen Mengen löffeln. Das Problem ist, dieser Transport, den kann man sättigen. Das heißt, wenn man 180 Milligramm gibt, dann nimmt der Körper 80-90% davon auf. Das ist schon ganz nett. Wenn man 1 Gramm gibt, dann nimmt er nur noch 60-75% auf, bei 3 Gramm 40% und 12 Gramm 16%. Das heißt, irgendwann ist es mal Ende, es bringt also nichts. Therapeutisch sinnvoller ist es, das in viele fraktionierte Einzeldosen über den Tag zu verteilen. Also morgens eine kleine Menge, mittags eine kleine Menge, nachmittags eine kleine Menge, abends eine kleine Menge ist immer viel sinnvoller, als morgens früh da grammweise zu futtern. Und die typische Nebenwirkung der hohen Dosis zu akzeptieren, das ist nämlich der Durchfall. Also wenn dem Körper da zu viel zumutet, dann sagt er, stopp, das brauche ich nicht, weg damit. Und dann gibt's halt Durchfall. Das ist halt großer Mist im wahrsten Sinn des Wortes. Ja, gut, das hat stark reduzierende Eigenschaften. Das verhindert also die Bildung von Methemoglobin. Das würde sonst in relevanten Mengen im Körper entstehen und würde praktisch die Atmungskette massiv schädigen oder belästigen. Es ist ein Antioxidant, es sorgt also dafür, dass freie Radikale nur in geringeren Mengen entstehen. Es sorgt dafür, dass das zweiwertige Eisen nicht zu dreiwertigem Eisen wird, dann könnte es nämlich keinen Sauerstoff mehr transportieren. Und die Hypovitaminose ist der Skorbut. Und zwar, da gibt es schwere Störungen des Bindegewebsstoffwechsels, Knochen- und Gelenkveränderungen, Schleimhaut- und Zahnfleischbluten und auch eine massive Infektanfälligkeit. Also nicht alle Skorbutkranken sind über ihre Schleimhäute verblutet, sondern manche sind schlichtweg an Infekten vorher schon zu Tode gekommen. Hilfe, ganz einfach, Obst, Gemüse, Südfrüchte. Das ist die einfachste Strategie, um dem vorzubeugen. Abgesehen davon, die meisten, wenn man heute also irgendeinen Saft kauft, Orangensaft oder sowas, die sind im Regelfall mit ACE angereichert. Wobei zu A und E muss man da was sagen, C ist in Ordnung. Jetzt kommen wir zu den fettlöslichen Vitaminen. Kein Regentonnenprinzip, weg mit der Regentonne. Also fettlösliche Vitamine, kein Regentonnenprinzip. Das heißt also, es gibt Hypervitaminosen und eine Hypervitaminose ist eine Vergiftung. Es gibt Vergiftungserscheinungen. Fettlösliche Vitamine werden vom Körper im Darm wie Fette behandelt. Und wenn der Gallensäure- und der Lipidstoffwechsel damit gestört ist, dann kommt es zu Hypervitaminosen. Und die haben einen hohen Grad an Plasma-Eiweißbindung. Das ist praktisch der sogenannte enterohepatische Kreislauf. Das heißt, vom Körper werden via Galle bestimmte Gallensalze ausgeschieden. Die marschieren dann durch den Darm, haben im Darm ganz wichtige Funktionen und werden im terminalen Ileum vom Körper wieder aufgenommen. Wenn man kein terminales Ileum hat, weil es wegoperiert wurde, hat man ein Gallensäureverlustsyndrom und damit fehlen einem viele resorbierbare Sachen. Also auch die fettlöslichen Vitamine kommen dann nicht mehr voll an. Das Gleiche gilt mit Leuten, die eine Lymphoproliferation im terminalen Ileum haben. Das heißt, wer wieder an der Übergangsstelle vom Dünndarm zum Dickdarm diese blöde Lymphoproliferation hat, hat auch mit der Gallensäureresorption ein Problem. Das heißt, alle fettlöslichen Vitamine haben ein gewisses Problem. Ich darf erinnern, A, D, E und K. Wir fangen an mit Retinol. Das ist im Prinzip, wird halt von im Pflanzenbereich oder auch von Mikroorganismen hergestellt. Wir nehmen es entweder direkt auf als fertiges Retinol oder als Provitamin. Das ist das Beta-Carotin. Die haben verschiedene Aufgaben, zum Beispiel das Aldehyd, also das Retinal, ist wichtig für den Sehvorgang. Das Retinol, das ist praktisch der Alkohol, Schutz und Wachstum von Schleimhautepithelien. Und die Retinsäure, die reguliert Transkription verschiedener Gene, das heißt die Gene, die für Wachstum, Differenzierung, Embryogenese und die Fortpflanzung notwendig sind. Die sind, können ineinander übergehen. Ich habe an der Seite mal die chemische Reaktion aufgeschrieben. Die sieht man wahrscheinlich von hinten überhaupt nicht. Keine Chance, das ist zu klein dafür. Aber es sind im Prinzip vier verschiedene hormonell aktive Bereiche, die unterschiedliche Aufgaben haben und die der Körper ineinander überführen kann zum großen Teil. Tagesbedarf 0,8 bis 1 Milligramm oder 2600 bis 3300 internationale Einheiten. Da gibt es also internationale Einheiten. Der Körper hat keine Chance, das überschüssige Vitamin A abzubauen. Das heißt, das reichert sich deswegen in der Leber an. Und das gibt es also auch im Tierreich. Und deswegen, die Inuit essen zum Beispiel nicht die Lebern der Eisbären, weil die sind toxisch, die sind giftig. Also wenn wir jetzt bei denen wären und wir würden einen Eisbären erlegen und wir würden sagen, wunderbar, jetzt ein schönes Stückchen Leber, wäre wahrscheinlich eine Geschichte mit traurigem Ausgang. Die wissen das, die essen also keine Eisbärenleber. Die Eisbärenleber wird irgendwie anderweitig verfüttert. Die essen keine Eisbären. Und das gilt halt auch für spezielle Robbenarten. Das ist also bekannt, Leber von denen darf man nicht essen. Wichtig ist es halt für Wachstum und Funktion von Nervenfasern oder Nervensystem, Haut, Schleimhäute, rote Blutkörperchen, ganz wichtig, Stoffwechsel, Knochenstoffwechsel, embryonales Wachstum, Reproduktion, Immunsystem, da haben wir es wieder, und für den Sehvorgang. Also eine Vitamin-A-Hypovitaminose prädisponiert zu Infekten. Macht zusätzlich halt Nachtblindheit, kann man sich vorstellen. Verringerte Sehschärfe, damit, also mit verringerter Sehschärfe und erhöhter Lichtempfindlichkeit fängt es an. Dann kommt die Nachtblindheit hinzu und irgendwann kommt eine Verhornung der Kornea. Es macht halt Wachstumsstörung, Missbildung des Fötus, also des praktisch heranwachsenden Kindes. Vermehrte Infektanfälligkeit, hatte ich schon gesagt. Es erhöht deutlich die Gefahr einer koronaren Herzkrankheit, also der Arteriosklerose. Es hat ein erhöhtes Krebsrisiko in Organen mit Schleimhäuten. Das heißt, da werden funktionell schlechte Schleimhäute gebildet, die praktisch vermehrt anfällig sind für Mutationsvorgänge. Das heißt, erhöhtes Risiko für Krebs. Gut, erhöhte Kalziumausscheidung dann auch, wenn Vitamin A niedrig ist. Deswegen gibt es vermehrt Nierensteine. Es beeinträchtigt den Geruchssinn, den Tastsinn und den Appetit und macht halt Müdigkeit. Die Hypervitaminose. Aber dafür braucht man Tagesdosen über 15 Milligramm, das heißt über 50.000 Einheiten. Aber eine Zeit lang hat man das empfohlen zur Behandlung von Krebserkrankungen. Man hat damit, wie große, mehrere Studien zeigen, die unabhängig voneinander entstanden sind, genau das Gegenteil bewirkt. Diese Patienten hatten erhöhte Sterblichkeit und mehr Metastasierung, vor allem im Hirn. Das heißt, man hat Patienten, um praktisch das Immunsystem zu unterstützen, exorbitante Dosen Vitamin A gegeben und hat festgestellt, als man das ausgewertet hat, die Studie, mehrere Studien, hat man festgestellt, diese Therapie hat das Gegenteil dessen bewirken, was man bewirken wollte. Die haben also mehr Metastasierung gehabt, vor allem mehr Hirnmetastasen. Hypervitaminosen halt, Erbrechen, Durchfall, Kopfschmerzen, Hirndruck, den sogenannten Pseudotumor cerebri, Schmerzattacken, Verdickung des Periostes von Rheonknochen, Osteoporose und Haarausfall bis hin zur totalen Alopezie. Das heißt also, man kann da wirklich kahl von werden. Wer also die Friseurkosten sparen will, ist eine gute Strategie. Vitamin E. Vorkommen halt auch Pflanzenöle, Getreide, Nüsse, Samen, Milch und Eier. Das ist also ein Radikalfänger und der schützt halt praktisch Lipide vor oxidativem Abbau. Das heißt also praktisch davor, dass sie vorzeitig deaktiviert werden. hemmt die Blutgerinnung, also Thrombozytenaggregation, Freisetzung von Interleukin 1 aus Makrophagen, das geht vielleicht alles ein bisschen weit, hemmt, aber das ist ganz wichtig, hemmt halt Entzündungsprozesse. Das heißt also, da weiß man ungefähr, was passiert, wenn es einem fehlt. Tagesbedarf ist 10 Milligramm. Unter Substitutionsbedingungen auch möglicherweise kanzerogen, also auch krebserregend, genau wie Vitamin A, da hat es praktisch ähnliche Ergebnisse gegeben. Also Vitamin A und E bei Krebspatienten streng verboten, es sei denn, die haben eine definierte Hypovitaminose, die kann man dann ausgleichen. Aber diese Sachen, die mal waren, so nach dem Motto, das ist gegen Krebs, dann viele Heilpraktiker vertreten das ja heute noch. Also ich bin ja von Haus aus Hämato-Onkologe, Fachmann für Blut- und Krebserkrankungen, wie viele von Ihnen wissen. Und ich habe also sicherlich viele Stunden in den letzten Jahren mit Patienten diskutiert, dass man eben kein Vitamin A und kein Vitamin E substituiert, es sei denn, man hat einen eklatanten Mangel. Ansonsten gehören die bei einem Krebspatienten nicht mit ins Programm. Es wurde dann halt in der groß angelegten Studie, ich habe die jetzt zitiert, Select hieß die, an 35.533 Männern hat man das gemacht, wurde untersucht, ob Vitamin E gegen Prostatakrebs schützt. Und da wurden 400 Einheiten am Tag praktisch verwendet, das ist eher eine kleine Dosis, und Prostatakrebs trat in der Behandlungsgruppe, also in der Gruppe, die Vitamin E erhalten hat, 17% häufiger als bei der Placebo-Gruppe auf. Placebo, die haben also praktisch ein identisches Scheinmedikament gekriegt, das waren gelbe Pillchen, und das eine gelbe Pillchen hat halt im Prinzip nichts enthalten, das andere halt 400 Einheiten Vitamin E, und bei 400 Einheiten Vitamin E 17% häufiger Prostatakrebs. Ist ganz nett, oder? Also gefährlich. Ja, Hypovitaminose, die trockene, faltige Haut, Konzentrationsstörung, Leistungsschwäche, Müdigkeit, Reizbarkeit, denke ich manchmal auch, habe ich einen Vitamin-E-Mangel, aber die Wahrscheinlichkeit ist gering. Wenn man sich vernünftig und ausgewogen ernährt, dann ist das eher unwahrscheinlich. Schlecht heilende Wunden, Begünstigung von Arteriosklerose gehört noch mit dazu, die Hypervitaminose, Tagesdosen von über 400. Und das sind jetzt andere Quellen als vorhin die genannten, bedingen eine erhöhte Sterblichkeit, verschiedene Ursachen. Ich habe unten drei Studien aufgeführt. Ich hätte dann noch 10 weitere hinschreiben wollen, aber können, aber irgendwann habe ich keine Lust mehr, unten kleine Bemerkungen hinzutippen. Also wer von mir eine Literaturliste haben will, die ist also, da gibt es bestimmt 10 Studien, die das bewiesen haben, dass also eine kontinuierliche Vitamin-E-Gabe ohne eklatanten Mangel oder ohne erkennbaren Mangel zu einer erhöhten Sterblichkeit führt. Ja, Vitamin K. K für Koagulation, da hat man dann halt das Alphabet verlassen oder sagen wir mal die Kontinuität des Alphabets verlassen. Es gibt insgesamt 100 Verbindungen mit Vitamin-K-Wirksamkeit. Bei Menschen ist aber nur K1 und K2 interessant. Manche werden von E. coli produziert, das heißt auch im Darm oder von bestimmten Bakterienarten. Kofaktor halt bei einer bestimmten enzymatischen Reaktion innerhalb der Leber. Da greift man auch an, wenn man Vitamin-K-Antagonisten gibt. Es gibt ja Leute, da muss man die Gerinnung hemmen, die kriegen Makuma. Ein Kumarinpräparat, und das ist im Prinzip ein Vitamin-K-Antagonist. Der macht genau das Gegenteil von Vitamin-K. Was macht Vitamin-K? Das macht halt Aktivierung und Regulierung mehrerer Gerinnungsfaktoren. Da gibt es den sogenannten Prothrombin-Komplex. Das sind die Faktoren 2, 7, 9 und 10. Das ist Prothrombin, Proconvertin, Antihämophiles Globulin B und der Stuart-Brauer-Faktor. Und gerinnungshemmende Faktoren, das sind die Proteine C und S. Und wenn man zu wenig Vitamin K hat, dann geht der sogenannte Quickwert in die Knie. Das sehen wir schon mal bei kritisch kranken Patienten auf der Intensivstation. Aber es kommen auch schon mal so Patienten rein, da ist dann der Spontan-Quick, der soll sein 80-120%, also 100 plus minus 20, also 20 nach unten, 20 nach oben, also 80-120%. Die kommen dann rein mit dem Spontan-Quick halt von 35 oder 40. Kritisch wird's, wenn der mal so, sagen wir mal, unter 10, 15 absinkt, dann kommt es auch schon mal zu Spontanblutungen. Wichtig ist es noch im Knochenstoffwechsel, und zwar es aktiviert Osteokalzin, das ist ein Knochenprotein, und wenn man zu wenig Vitamin K hat, dann kriegt man eine Osteoporose mit Frakturen früher oder später. Das ist auch ein bisschen das Problem bei Therapie mit Vitamin K-Antagonisten, das heißt Makoma-Patienten haben dafür ein erhöhtes Risiko. Ja, dann hat man im Prinzip, nachdem das bekannt war, hat man einfach eine Studie gemacht und hat halt Frauen nach der Menopause 45 Mikrogramm Vitamin K täglich gegeben, also K2. Und das kann man durch Gabe von Vitamin D, das ist nämlich das 25-Hydroxycholecalciferol, noch synergistisch steigern. Und auch mit Bisphosphonaten hat es einen entsprechenden Effekt. Das heißt, Vitamin K beugt der Osteoporose vor und kann auch Osteoporose behandeln. Und dann wissen wir auch, Patienten mit Mangel haben halt vermehrt Verkalkung der großen Arterie und vermehrt Osteoporosen. Das ist halt eine andere Studie, da war dann praktisch die Zusammenfassung, es kann daher spekuliert werden, dass Vitamin K vor Arterienverkalkung schützt. Inzwischen gibt es mehrere Publikationen, die Gleiches sagen. Die Hypervitaminose halt durch langdauernde Schädigung der Darmflora, zum Beispiel durch vermehrte Antibiose oder auch durch Dauerantibiose. Wir haben ja vorhin gesagt, E. coli zum Beispiel und bestimmte sonstige Bakterienarten. Und wenn man die halt durch Dauerantibiose oder durch Dauerdurchfall und dann wiederkehrende Antibiose schädigt, kann man halt auch schon mal praktisch einen Vitamin-K-Mangel kriegen. Es führt halt zu Gerinnungsstörungen. Es gibt die Vitamin-K-Mangelblutung des Neugeborenen. Da gibt es diesen Morbus Haemolyticus neonatorum. Das ist relativ selten. Und wenn man diese Kinder praktisch frühzeitig substituiert, das macht man heute eigentlich routinemäßig, das hat man eine Zeit lang parenteral gemacht, das machen auch die Amis heute noch. Die spritzen die Kinder nach der Geburt mit Vitamin K. Bei uns gibt es das meistens oral in Form von Tröpfchen. Und wenn man das übertreibt, gibt es bei Neugeborenen eine Hypervitaminose und die kriegen eine Hämolyse, gehen bereits rote Blutkörperchen kaputt und die kriegen einen Neugeborenen-Ikterus, die werden also knackegelb. Die haben dann eine nette Hautfarbe und dann ist immer gleich Notfall in der Klinik, Hilfe, Hilfe. So, jetzt kommt Vitamin D3. Damit sind wir da angelangt, was ich am Anfang gesagt habe. Das ist also Vitamin D3 ist das physiologisch beim Menschen vorkommende Vitamin D und bei Vitamin D gibt es eine Sonderstellung. Und zwar kann der Körper in geringen Mengen Vitamin D auch selber herstellen. Deswegen ist der Ausdruck oder die Definition Vitamin ist nur grenzwertig richtig. Und wichtig ist noch, das ist also nicht nur eine prosthetische Gruppe von Coenzymen oder wirkt als Coenzym, sondern es hat auch eine starke hormonelle Wirkung. Das ist also eine Besonderheit von Vitamin D. In Nahrungsmitteln halt in Fettfischen oder halt teilweise als Nahrungsergänzungsmittel schon den Nahrungsmitteln zugeführt. Und es hat halt die Funktion eines Prohormons und wird dann halt zum Hormon Calcitriol umgewandelt. Das geht folgendermaßen, also am Anfang ist praktisch dieses Dehydrocholesterin, das ist also 7-Dehydrocholesterin ist das Ding hier, das kann der Körper selber machen. Und das wird in der Haut unter Sonnenlichteinstrahlung, wird der Ring aufgespalten und daraus wird das Cholecalciferol, das also unter UV-Strahlung, wirksam ist der UVB-Strahlung, die sogenannte Dornostrahlung. Und die wirkt also eine spontane Ringöffnung und dann hat man praktisch aus diesem 7-Dehydrocholesterin wird das Cholecalciferol. Ein Teil kommt aus der Nahrung, ein Teil praktisch aus der Haut. Der nächste Schritt ist dann praktisch, da sind wir, dann kommt die erste Hydroxylierung durch eine 25-Hydroxylase und dann heißt das Ding 25-Hydroxycholecalciferol. Das ist der erste Schritt. Das passiert in der Leber und man sieht da schon rot geschrieben, was passiert. Wenn die Leber schlecht ist, dann findet dieser Schritt entweder gar nicht oder nur in Teilen statt. Das heißt, bei Leberschädigungen hat man schon mal eine relativ hohe Chance oder ein sehr hohes Risiko, dass man eine Unterversorgung riskiert. Und dann kommt in der Niere sitzt die 1-Alpha-Hydroxylase und die macht dann praktisch aus 25-Hydroxycholecalciferol das 1,25-Dihydroxycholecalciferol, also das Calcitriol, das ist praktisch das wirksame Enzym. Bei Nierenversagen oder 1-Alpha-Hydroxylasemangel, das gibt es auch als originäres Krankheitsbild, findet dieser Schritt nicht statt, aber 1,25-Dihydroxycholecalciferol ist ungleich wirksamer als das 25-Hydroxycholecalciferol, blöde Worte. Und das letzte Problem, was man noch haben kann, das ist ein Rezeptordefekt, dass zwar im Prinzip das Hormon in hinreichender Menge gebildet wird, aber in der Endstrecke nicht wirken kann, weil letztendlich da, wo der Schlüssel eingesteckt werden soll, in der Tür, da fehlt das Schlüsselloch. Blöde Geschichte. So, das Calcitriol, das 1,25-Dihydroxycholecalciferol, wird halt an den Vitamin-D-Rezeptor gebunden und wird in den Zellkern transportiert. Und dort dieser Vitamin-D-Rezeptor-Komplex, der geht an die DNA ran, das ist ja unsere Erbinformation, und verändert das Abschreiben bestimmter Gene, und zwar hormonsensitiver Gene. Und das führt also zu ganz erheblichen Veränderungen in der Proteinsynthese. Und wenn man es halt nicht hat, dann finden diese Veränderungen nicht statt. Und normalerweise wirkt es halt antiosteoporotisch, also gegen Osteoporose. Dann halt modulierend auf das Immunsystem. Das betrifft zum einen die Infektabwehr, die funktioniert mit Vitamin-D-Spiegel, mit wirksamen Vitamin-D-Spiegeln signifikant besser als ohne. Autoimmunerkrankungen werden deutlich besser kontrolliert. Autoimmunität ist ja was Physiologisches, das hat ja jeder mehr oder weniger. Antinukleare Antikörper hat ja auch praktisch fast jeder Mensch. Die Frage ist immer, wie viel? Und wenn das ein bestimmtes Maß überschreitet, macht Autoimmunität fürchterlichen Ärger. Wir haben ein paar lebende Beispiele im Raum sitzen. Schutz vor vielen Krebsarten, Schutz vor Psoriasis, also vor der Schuppenflechte und fördernd auf die Motilität von Spermien. Gut, autokrine Funktion mit Auswirkung auf Zelldifferenzierung hat's. Es hemmt die Zellproliferation, es sorgt für programmierten Zelltod, die Apoptose, so heißt das. Immunmodulation hatte ich schon genannt und es kontrolliert andere hormonelle Systeme. Bei kardiovaskulären Erkrankungen, also bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist bekannt, es wirkt begünstigend auf den Bluthochdruck. Das heißt, wer einen Bluthochdruck hat und hat einen eklatanten Mangel an Vitamin D, darf damit rechnen, dass seine Beta-Blocker oder sonstige antihypertensiv wirksame Medikation nach Ausgleich dieses Defizits signifikant besser wirkt. Es begünstigt Patienten, also es beugt dem metabolischen Syndrom vor und es senkt signifikant das Myokardinfarktrisiko. Dazu gibt es inzwischen diverse Studien. Dann ist es ganz wichtig, beteiligt am Knochenstoffwechsel, und zwar Zielorgane sind da Darm, Knochen, Nieren und Nebenschilddrüse, werden Sie etwas überrascht sein, aber alle die sind am Knochenstoffwechsel ziemlich zentral beteiligt. Und die beiden Erkrankungen, die es da gibt, ist zum einen die Rachitis, und das ist die Erkrankung der Kinder, und die Erkrankung der Erwachsenen heißt Osteomalazie. Symptome am Skelettsystem, halt Verkrümmung der knöchernen Wirbelsäule bei Mangel, die Kraniotabes, da kann man also hier hinten praktisch den Schädel im Bereich der Lambda-Naht eindrücken, der ist dann ganz weich. An der Übergangsgrenze von den Rippenknochen zu den Rippenknorpeln kann man dann einen sogenannten rachitischen Rosenkranz tasten. Da tastet man dann an der Übergangsgrenze lauter so kleine Knötchen. Man kriegt einen sogenannten Quadratschädel und man kriegt entweder O- oder X-Beine. Assoziierte Symptome sind halt neuromuskuläre Störungen, das ist zum Beispiel die Tetanie, also eine Krampfneigung, und die muskuläre Hypotonie, das heißt, die Muskeln sind relativ schwach. Häufig gibt es Zahnschmelzdefekte und Karies. Ich habe Ihnen ein paar Bilder mitgebracht, das ist die Rachitis, das ist die Erkrankung der Kinder, und man sieht also hier auf einem Bild wunderbar, da X-Beine, da einigermaßen normal und da die O-Beine, und hier sieht man, was es an der Wirbelsäule macht, ja, und hier sieht man es im Röntgenbild. Also völlig fehlgebildete Knochen in Fehlstellung, eine absolute Katastrophe. Das ist praktisch die Rachitis, die ist heute sicherlich eine seltene Ausnahme, aber es gibt auch heute immer noch Diagnosen in der Richtung. Was ist häufiger? Achso, das ist in Japan, ist das eine Publikation aus Japan, die datiert aus dem Jahr 2008. Da hat man geguckt, wie viel der Neugeborenen, da hat man also geguckt, diese Kraniotabis, diese Schädelerweichung, als frühes subklinisches Syndrom eines klinischen Vitamin-D3-Mangels. Man hat also keine Spiegel gemessen, sondern man hat sich jedes Neugeborene angeguckt und hat gesagt, wer hat praktisch als Zeichen des Vitamin-D-Mangels von denen eine Kraniotabis, also diese Erweichung. Das waren immerhin bis zu 30%. Und ich meine, Japan als unterentwickeltes Land zu bezeichnen, würde man denen, glaube ich, etwas Unrecht tun. Ich denke, wenn man die Studie in Deutschland gemacht hätte, wäre es auch nicht viel anders. Und das ist hier praktisch, das war der 35. Breitengrad. Je näher man natürlich an den Äquator kommt, umso mehr kann man den Faktor Sonnenlicht nutzen, ja, um den Ring aufzuspalten und praktisch das Cholecalciferol zu bilden. Aber ich glaube, im Siegerland oder rundherum, ja, hat man da wenig Chancen. Also bei uns das Sonnenlicht praktisch zu nutzen. Also ich höre das immer, wenn die Patienten haben einen eklatanten Mangel an Vitamin D und der Hausarzt sagt, ja, dann gehen Sie mal mehr in die Sonne. Ich möchte jetzt keine Kollegenschelte betreiben, aber der hat Wesentliches von der ganzen Sache nicht verstanden. Da hat man hier keine Chance. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Das heißt, wer einen eklatanten Mangel hat, der gehört ausgeglichen. Und zwar zu Lasten der gesetzlichen Krankenkasse auf dem Kassenrezept. Oder zu Lasten der privaten Kasse auf dem Privatrezept. Aber das ist keine Wellnessmaßnahme, Vitamin D3-Substitution, sondern das ist eine zwingend notwendige medizinische Therapie. Und bei vielen von Ihnen ist das direkt auf Platz 2 nach den Immunglobulinen. Also das ist ganz, ganz wichtig und zentral wichtig. Und wenn da ein Hausarzt irgendwelche Probleme hat, ich schreibe Ihnen jederzeit ein Rezept, rufen Sie mich an, ist kein Thema. Osteomalazie ist das gleiche Problem bei Erwachsenen. Da kommt es zu sogenannten loserschen Umbauzonen. Das sind also praktisch so Stellen lokalisierter Knochenerweichung. Da ist es weich, da ist es weich. Man sieht also, der Knochen müsste ja eigentlich so aussehen. Hier sieht man es auch in der Knochenszindigraphie. Da sind also die Stellen, wo es dann in der Szindigraphie massive Anreicherungen gibt. Da wird der Knochen weich. Man kriegt praktisch eine Rarifizierung der Knochentrabegel. Man kriegt eine Osteoporose. Und wenn es weich genug ist, macht es knack und der Knochen ist gebrochen. Da hat man auch ein Riesenproblem. Also Osteomalazie ist häufig nicht erkannt, aber macht höllische Schmerzen, betrifft halt dann meistens den Beckenring. Und wenn der Beckenring bricht, also eine Beckenringfraktur ist, also mit witzig hat das nichts zu tun. Gut, Bedarf 115 Mikrogramm, wie man auf so eine krumme Summe kommt. Man hat wahrscheinlich den Bedarf ausgerechnet in Einheiten, ist auf 4600 Einheiten gekommen, hat es zurückgerechnet. Und zwar soll das sein die Summe aus Hautproduktion und Nahrungsaufnahme. Das ist natürlich jetzt ganz schwer festzustellen, was produziert meine Haut, was nehme ich mit der Nahrung auf. Die einfache Strategie ist, man misst Vitamin D3 im Serum. Normalerweise hat man zwischen 30 und 100 Immundefektpatienten, sollte man anstreben, einen Spiegel zwischen 50 und 60. Viele von ihnen, und das wissen Sie selbst, weil ich es Ihnen gesagt habe, hatten einen Spiegel unterhalb der unteren Nachweisgrenze. Unser Labor kann nachweisen bis 4. Wir hatten, und da hat das Labor gemeldet, kleiner 4. Und es gibt ganz, ganz viele, die hatten einstellige Werte. Das ist eine Katastrophe. Gefahr der Überdosierung durch externe Zufuhr zwischen dem 0 und 10. Lebensjahr 25 Mikrogramm oder 1000 Einheiten pro Tag. Über dem 10. Lebensjahr schreiben die 2000 Einheiten externe Zufuhr. Sie kriegen von mir 20.000 in 7 Tagen. Das sind also praktisch 3000. Aber wir haben ja im Regelfall auch ein Riesendefizit auszugleichen. Und Sie haben selbst schon festgestellt, wenn Sie dann also, wenn wir im Zielbereich angekommen sind, dann sage ich alle 10 Tage noch oder alle 14 Tage eine Kapsel. Machen Sie sich keine Sorgen. Also solange Sie bei 4 sind, bei 7, bei 10, bei 15 oder bei 20, können Sie mit 2000 oder 3000 Einheiten am Tag nichts verkehrt machen. Das können Sie dann verkehrt machen, wenn Sie bei 80, 90 oder 100 sind. Dann kommen Sie irgendwann in den giftigen Bereich. Es gibt eine große Studie, die hat man in Amerika gemacht, und zwar an Männern mit Vitamin D3-Mangel und hat festgestellt, dass deren Herzinfarktrisiko aufgrund des Mangels, und die hatten Spiegel von höchstens 15 Nanogramm pro Milliliter, 2,4-fach höher war gegenüber Leuten, die 30 oder mehr hatten. Das heißt, das Herzinfarktrisiko korrelierte mit dem Mangel. Zu Studienbeginn hatte noch keiner der Männer eine koronare Herzkrankheit, also eine KHK. Und innerhalb der nächsten 10 Jahre hatten 454 Studienteilnehmer einen nicht tödlichen Herzinfarkt oder ein tödliches KHK-Ereignis erlitten. Das waren also 2,4 mal mehr als in der Vergleichsgruppe. Das heißt also, es ist ein Risiko für Herzinfarkt, der Mangel. Und wenn Sie gucken, die hatten also bis 15, viele von ihnen haben gar nichts, da können Sie das Risiko extrapolieren, das wird dann noch ein bisschen höher sein. Dann hat man 3000 Männer und Frauen untersucht und hat gesagt, niedrige Werte, die waren im Median bei 7,7 und 13,3, also Männer 7,7, Frauen 13,3. Und man hat 7,7 Jahre das nachverfolgt und hat festgestellt, die Gesamtsterberate verdoppelt sich. Also im Vergleich dienten Teilnehmer mit guter Vitamin-D-Versorgung, die hatten im Median 28,4. Median, kennen Sie das? Also wenn man alle in einer Reihe aufstellt, ist der mit dem Median, der da in der Mitte steht. Das ist der Median. Das heißt, die Hälfte haben weniger, die Hälfte haben mehr. 28,4 würden wir hier in Europa noch als Mangel klassifizieren. Zwar nicht als ausgeprägten Mangel, und schon dabei hatten die praktisch eine verdoppelte Gesamtsterberate. Und dann hat die Copenhagen University die Leute 29 Jahre beobachtet und auch keine kleine Fallzahl, sondern über 10.000 Leute, und haben festgestellt, hoher Vitamin-D-Spiegel ist mit stark reduziertem Sterberisiko verbunden. Die hatten eine 81% geringere Wahrscheinlichkeit, einen tödlichen Herzinfarkt zu erliegen. Also ich denke, es ist ziemlich überzeugend bewiesen, dass das eine ziemlich große Auswirkung hat. Und wenn man sich heute ein Lehrbuch hernimmt, ich habe ja gerade den Zugriff auf moderne Physiologie-Lehrbücher oder Biochemie-Lehrbücher, da steht immer nur drin, Vitamin D ist der Knochenstoffwechsel. Viel mehr steht da nicht drin. Stimmt das? Ja, stimmt. Gut, dann hat man sich die Patienten, jetzt verlassen wir das Herz, jetzt gehen wir zur Lunge. Hatten wir ja heute Morgen schon mal, wir gehen nochmal zur Lunge zurück. Da hat man gesagt, 25-Hydroxycholecalciferol, das ist das Vitamin D3, was im D-Kristol drin sind, unter 30 Nanogramm, sind bei Asthma von Erwachsenen typisch und am stärksten ausgeprägt bei Patienten mit schwerem und unkontrolliertem Asthma. Das heißt, man hat es andersrum gemacht, man hat erstmal geguckt, wie sind die zu klassifizieren, hat gesagt, leichtes Asthma, mittleres Asthma, schweres Asthma, hat dann geguckt, wie ist denn das mit dem Vitamin D3-Besatz, und hat in der Gruppe der Patienten mit schwerem Asthma und unkontrolliertem Asthma, das sind die, also die einen Status zum anderen kriegen, hat gesagt, da sind die meisten mit einem Spiegel unter 30 drin in der Gruppe. Das heißt, wenn man niedrige Werte anhebt, dann ist das Prävention und Behandlung von Asthma. Das heißt, Asthma läuft dann besser. Und die University of Colorado hat an 19.000 Patienten, wir reden jetzt ja nicht so, es gibt ja in der Immunologie häufig so Ministudien, ja, da hat man sich 10 Leute gekrallt und hat an 10 Leuten irgendwas untersucht und publiziert das und ist mega stolz. Die haben hier 19.000 Leute untersucht und haben gesagt, bei stark verringertem Vitamin-D-Spiegel ist das Risiko für Atemwegsinfekte ein Drittel höher und bei Asthma steigt das Risiko auf das Fünffache an. Das heißt, wer eh schon ein Asthma mitbringt und hat einen Vitamin-D-Mangel, der hat echt die Arschkarte. Auf Deutsch. Das heißt also, hier kann man durch einfache Vitamin-D-Substitution das Risiko des Patienten signifikant erniedrigen. Wenn das so einfach ist, warum machen wir es denn nicht? Dann hatten wir heute Morgen Bronchiektasen. Hat der Professor Lorenz gezeigt. Das sind diese hässlichen, sackförmigen Ausstülpungen, die immer wieder dazu führen, dass die Patienten wiederkehrende Infekte kriegen und die man teilweise überhaupt nicht mehr sauber kriegt oder nur noch mit Riesentheater, mit Riesenaufriss. Und dann hat man gesagt, hat man das untersucht und dann haben die festgestellt, Vitamin-D-Defizienz ist vergesellschaftet mit vermehrter Kolonisation der Schleimhäute mit bösartigen Keimen oder mit unangenehmen Keimen. Was ist Kolonisation? Das heißt, die fühlen sich heimisch, die kommen mit Sack und Pack, da fährt der Möbelwagen vor, dann springen die Möbelpacker auf und dann ziehen ein paar Bakterien auf die Schleimhaut ein und die fühlen sich da sauwohl. Die bauen gleich ein Häuschen und dann bauen die ein Gartenhäuschen und dann laden die noch ein paar Nachbarn zum Mitwohnen ein und irgendwann ist das ganze Baugebiet dicht besiedelt mit Hunderten von Bakterien, Tausenden von Keimen. Und man hat das dann noch mal ein bisschen genauer geguckt und dann hat man gesagt, also Vitamin-D-defiziente Patienten sind viel häufiger chronisch kolonisiert mit Bakterien. Und das war statistisch hochsignifikant. Hier steht ein P, das ist ja die Irrtumswahrscheinlichkeit. Und immer dann, wenn da steht 0,05, sagt man, das ist statistisch valide. Und hier steht eine 0, dann kommen nochmal 3 Nullen hinterm Komma und dann kommt eine 1. Also hochsignifikant. Und dann hat man gesagt, 21,4% der Vitamin-D-defizienten Patienten sind kolonisiert mit Pseudomonas aeruginosa. Und das ist ein besonders übler Vertreter. Der baut gleich ganze Siedlungen und der macht gleich fürchterlichen Ärger. Das ist also die 21,4% der Hochdefizienten. Und dann hat man gesagt, es gibt aber Patienten, die sind insuffizient. Die haben einen niedrigen Spiegel, aber nicht ganz niedrig. Das sind so die, sagen wir mal, zwischen 15 und 30. Die waren noch mit 10,4% befallen und die, die normalen Spiegel hatten, waren nur zu 3,6% befallen. Das heißt 3,6 bei normalem Spiegel gegen 21,4 bei niedrigem Spiegel. Das doch spricht doch für sich, oder? Und dann gibt's hier eine Kurve. Ich habe erst überlegt, ob ich es überhaupt zeige, weil die ist ziemlich frustrierend. Man hat das Gesamtüberleben angeguckt. Und hinten, da unten, das sind 36 Monate. Das heißt in 3 Jahren. Oben, das sind alles Patienten mit schwerer chronischer Bronchitis. Oben, das ist der normale Spontanverlauf. Das heißt, da leben nach 3 Jahren noch ja so 97%. Und das hier, das sind die Insuffizienten und das sind die Defizienten. Sehen Sie den kleinen Unterschied? Auch der Knick in der Überlebenskurve war statistisch hochsignifikant. Das heißt, man stirbt schneller mit Vitamin-D3-Mangel. Gut, eine Unterversorgung mit Vitamin D gilt als Risikofaktor halt für Autoimmunerkrankungen, da speziell halt Autoimmunität im Allgemeinen, speziell Morbus Crohn, also diese chronisch entzündliche Darmerkrankung, die Leute wirklich piesackt, Diabetes mellitus Typ 1, also praktisch die erbliche Variante der Zuckerkrankheit, des systemischen Lupus erythematodes und der multiplen Sklerose, also Vitamin D-Defizit. Und das ist also alles hochrangig publiziert und gut belegt. Also da reden wir jetzt nicht über Fehlefenster, sondern da reden wir über vernünftige Studien. Gut, dann Alterserkrankungen, ganz wichtiges Thema. Da oben steht Vorsicht, alter Sack. Ich meine, die Bevölkerung wird immer älter. Da müssen wir uns sicherlich mal Gedanken machen, wie wir mit bestimmten Alterserkrankungen umgehen können. Manche kann man durch Vitamin D aus der Welt schaffen. Osteopenie und Osteoporose zum Beispiel. Das Sturzrisiko. Man hat also Patienten, älteren Herrschaften, 700 bis 1000 Einheiten Vitamin D pro Tag gegeben. Damit ist man im nicht toxischen Bereich. Und hat die Anzahl der Stürze bei Menschen über 65 Jahren gemessen. Also nicht auf dem Weg von der Kneipe nach Hause, sondern schon ohne äußere Ursachen. Und da konnte man die Sturzwahrscheinlichkeit um 19% senken. Sie werden natürlich sagen, gut, so ein 65-Jähriger fällt nicht so ganz häufig. Aber wenn die Leute mal über 80 oder über 90 sind, dann spielt es schon eine relevante Rolle. Und wenn man denen halt 700 bis 1000 Einheiten Vitamin D am Tag gibt und die fallen um knapp 20% seltener, ich meine, Stürze sind ja vergesellschaftet dann mit Wirbelkörpersinterungen, mit anschließender Immobilisation, weil man ins Krankenhaus muss, mit praktisch neuen Hüftgelenken, weil halt der Schenkelhals gebrochen ist. Das ist ja schon ganz freundlich, wenn man das damit sich ersparen kann. Allgemein erhöhte Sterblichkeit, da waren also diverse Krankheiten aufgeführt in dieser Studie, dann halt Demenz- und Parkinson-Erkrankung und allgemein Hirnleistungsstörung. Das heißt also, man kann auch im Alter sein Hirn noch auf Trab halten. Wenn man einen Vitamin-D-Mangel hat, wird die Substitution dazu führen, dass die Hirnleistung wieder steigt. Hier unten ist ganz lustig, weiß nicht, können Sie es lesen? Demografen streiten sich, was nimmt schneller zu, Altersweisheit oder die Demenz, für die, die hinten sitzen. Ja, dann kommen wir zu den Krebserkrankungen, originäres Thema eines Hämato-Onkologen. Also bewiesen ist es für Kolonkarzinome, für Mammakarzinome, das heißt für Brustkrebs, für Nierenzellkarzinome, für bestimmte Sorten von Leukämien, für den Bauchspeicheldrüsenkrebs, für den Eierstockkrebs, für verschiedene Kopf-Hals-Tumoren und für den Speiseröhrenkrebs. Da gibt es also keinen Zweifel, dass man mit Vitamin-D-Defizienz schlechteres Outcome hat, wenn man so eine Erkrankung hat, und dass man ein erhöhtes Risiko hat, so eine Krankheit zu kriegen, wenn man sie noch nicht hat. Das ist also inzwischen eigentlich so, wenn man ein bisschen sucht im Internet und sucht so bei PubMed oder so die entsprechenden Studien, findet man die relativ schnell. Steht aber in keinem Lehrbuch drin, interessanterweise. So, und dann will ich Ihnen noch das Syndrom des akuten Vitamin-D3-Mangels, MANOS, das ist so ein Kunstwort, so ein Akronym, M steht für Myalgie, also Muskelschmerzen, A steht für Adynamie, N steht für neurologische Störung, O für orthostatische Dysregulation und S für Skelettbeschwerden. Da gibt es einen Dr. Raimund von Helden, der hat geschrieben, gesund in 7 Tagen Erfolge mit der Vitamin-D-Therapie. Das halte ich für etwas arg optimistisch, aber das ist natürlich ein plakativer Titel, der die Leute dazu verleitet, in der Buchhandlung nach dem Buch zu greifen. Generell gehen die Kollegen aber den richtigen Weg. Es gibt also inzwischen diverse Publikationen, auch laienverständlich, die das also ganz gut beleuchten. Vorsicht nur, also manche substituieren im High-Dose-Bereich, das ist riskant. Also da kann man auch mal in eine Hypervitaminose rutschen. Ich würde sagen, wir bleiben bei den bisherigen Strategien. Also die Patienten, die halt einen eklatanten Mangel haben, die werden halt aufdosiert innerhalb von, je nach Wert, 4, 6, 8, 12 Wochen. Da hängen auch so ein bisschen ein paar andere Faktoren dran, wie Besatz mit Calcium, wie sind die Nierenwerte und solche Sachen spielen eine Rolle. Und später geht man auf eine Erhaltungsdosis. Und bei viele haben ja auch schon rückgemeldet, dass die Substitution zu einer signifikanten Besserung des Allgemeinzustands und des Befindens geführt hat. Gut, zusammenfassend Vitaminmangelzustände, Hypovitaminosen mit gravierenden negativen Auswirkungen auf das Immunsystem gibt es halt bei Vitamin B5, der Pantothensäure, Vitamin C, also Ascorbinsäure, Vitamin A, dem Retinol und fettgedruckt bei Vitamin D, dem Calcitriol. Also man sieht hier zweimal fettlöslich, zweimal wasserlöslich. Die wasserlöslichen ist kein Problem, das auszugleichen. Vitamin A, Überdosierung ist gefährlich. Vitamin D, Überdosierung ist auch gefährlich. Es gilt hier wie immer, das richtige Maß zu finden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Nochmal schnell, was jetzt gleich der nächste Werbeblock kommt, kommt da diesmal von mir. Das, was der Herr Becht sagt, ist natürlich völlig richtig. Ich würde Sie schon inständig bitten, treten Sie bei der DSAI ein, fördern Sie die Aktion. Die sind immer ein bisschen knapp bei Kasse, weil die einfach extrem viel leisten und extrem viel machen. Diese ganzen Druckwerke kosten natürlich ein Höllengeld. Wenn Sie da den Jahresbeitrag leisten, der ist von den meisten problemlos zu leisten, sind auch welche dabei, wo ich weiß, dass es an die Schmerzgrenze gehen würde, aber die sich leisten können, ich würde mich riesig freuen, wenn Sie die tolle Arbeit unterstützen.
Danke für den Werbeblock. Ich wollte eigentlich keine Werbung mehr machen. Ich wollte nur fragen, ob noch Fragen da sind.
Der Herr Tüx hat eine laute Stimme, der kann schon was sagen.
Das geht doch so, ja. Auch von mir vielen, vielen Dank für diesen tollen Vortrag. Echt was gebracht, ich bin begeistert. Meine Frage ist umso kürzer. Vegetarische und vegane Ernährung für Menschen mit Immundefekt. Was halten Sie davon?
Ja. Das könnten wir zum Vortragsthema des nächsten Jahres machen. Das ist eine kurze Frage, aber das bedingt eine ganz lange Antwort. Solange sie nicht zu Substanz, also sagen wir mal so, alles was extrem ist, ist problematisch. Und der Mensch ist von Natur aus nicht geplant als Pflanzenfresser oder als Gemüsefresser, sondern als Fleischfresser. Das heißt, es sind ein paar Sachen dabei. Da kann man möglicherweise wirklich Mangelerscheinungen kriegen. Man muss dann halt so extrem aufpassen. Die Frage ist noch, Eiprodukte ja, nein. Also wenn man die Eier mit drin hat im Rennen, dann geht es schon deutlich besser. Bei manchen Sachen droht aber wirklich drohen existenzielle Mangelerscheinungen. Man muss dann zur Not zur Substitution greifen. Also manche Sachen, da wird es dann knapp. Aber wir können das gerne, Herr Tüx, das ist eine tolle Idee, vielleicht machen wir das mal zum Thema fürs nächste Jahr.
Also da möchte ich gerade sagen, ich lebe seit dem Ende der oder Mitte der 80er Jahre vegetarisch und einige Blutwerte sind seitdem viel besser und einige Beschwerden sind weg. Also ganz pauschal weiß ich nicht, ob man das so sehen kann. Differenziert, ja, das würden Sie ja dann machen, gehe ich von aus, weil Sie alles differenziert betrachten, bin ich neugierig drauf, was ich vielleicht noch verbessern kann, ohne dass ich wieder Fleisch essen muss, weil ich möchte das nicht mehr, hauptsächlich wegen der Massentierhaltung und so. Also das nebenbei, aber jetzt das, was Sie jetzt gerade erzählt haben, war ja in Wort und Bild auch dargestellt. Ich konnte nicht so schnell mitschreiben, wie ich gewollt hätte. Kann man das nicht, was da erschienen ist, als Ausdruck erwärmen? Das wäre so toll.
Das brauchen Sie gar nicht. Also die Frau Gründel hat mich inständig gebeten, zum Herbstexemplar des DSAI, der DSAI-Zeitung Immun einen Artikel zu schreiben. Dem habe ich mich dann habe ich mich gebeugt, dem Zwang, und habe gesagt, okay, ich schreibe was. Das heißt also, im Herbstbeitrag der Zeitung Immun werden Sie das Wesentliche wiederfinden. Ich werde es nicht ganz so umfassend schreiben können, weil das wird dann wieder den Rahmen sprengen. Ich bin ja diesmal auch mit dabei. Einmal mache ich dann Pause und im Herbst bin ich wieder mit dabei. Da schreibe ich einen Artikel über das Thema und da können Sie es nachlesen.
Ja, mir hätte schon gereicht, diese ganze Auflistung, wie das jetzt hier ist, dass ich das hätte erfassen können, aber ich war nicht schnell genug.
Ja, das ist ja auch, ist ja besser, Sie hören zu und lesen es im Herbst in Ruhe nach.
Nee, das ist mir zu lang bis Herbst. Ich hätte gerne vorher noch mehr Klarheit.
Ja, dann müssen wir mal einen Zweizeiler reden nebenbei.
Sie hatten ja versprochen, dass wir das auch, wir wollen es ja aufzeichnen und dass wir es dann auf die Homepage stellen, diesen Vortrag auch.
Ach, den auch, gut.
Ja, ja. Kann jeder nochmal nachhören. Wir haben zwar die Bilder nicht dabei, aber nachhören ist doch schon mal gut. Sonst noch Fragen?
Ich nehme Decristol jetzt 1,5 Jahre, habe mich ja nicht wesentlich verbessert, 2-mal in der Woche. Gibt es das nicht auch, oder ich habe mich erkundigt, ich bin ja im Zöliakieverein durch meine Zöliakie, es gibt auch in Spritzenform so etwas. Ob das nicht ratsam wäre?
Sie könnten natürlich eine der seltenen Patienten sein, die einen Rezeptordefekt hat, da können Sie zuführen, wie Sie wollen, haben Sie keine Chance. Das ist das. Es kann sein, es fehlt Ihnen das Transportprotein. Die Variante gibt's auch noch. Also ich habe das jetzt ja praktisch, das Vitamin-D-Thema habe ich praktisch oberflächlich angerissen. Also wenn man da jetzt in Details geht, kann man Stunden reden. Das ist völlig irre, wie komplex das ist. Ich habe das auch am Anfang, als ich das angefangen habe vorzubereiten, gar nicht überschaut. Und ich bin dann auf Literatur gestoßen und dann guckt man hinten in der Literaturliste, dann liest man wieder weiter. Ja, es ist völlig irre, das ist sehr komplex. Also die meisten Patienten profitieren innerhalb von 3 bis 6 Monaten und die meisten sagen nach einem Jahr, so wie es Herr Becht auch tut, es geht signifikant besser. Das ist natürlich nicht bei allen so. Wir müssen den Spiegel uns nochmal zusammen angucken. Es gibt Leute, die haben praktisch da, so wie es beim Immunglobulinverbrauch auch Leute gibt mit High Turnover, das heißt Leute, die brauchen exorbitante Mengen. Ich habe ja eine junge Dame, die braucht das Dreifache dessen, was der Standardpatient braucht. Gibt es das bei den Vitaminen auch. Das ist sehr selten, aber so eine Variante gibt es. Das heißt, wenn Sie jetzt 2-mal in der Woche Decristol nehmen, haben immer noch einen Spiegel von 10, dann ist da irgendwas im Busch, dann stimmt da was nicht. Dann muss man entweder die Dosis erhöhen. Es gibt so durchaus Leute, die brauchen auch 3 oder 4 in der Woche. Aber das kann nicht die Standarddosis sein. Sie haben ja vorhin gesehen, in der allgemeinen Empfehlung heißt externe Zufuhr ab 2000 Einheiten pro Tag kritisch. Das ist ganz einfach, um den Leuten die Hypervitaminose zu ersparen. Da kommt es nämlich dann zu Verkalkungen. Es kommt praktisch zu schweren Störungen im Kalziumstoffwechsel und es kommt zur Verkalkung innerer Organe, insbesondere der Niere. Das wollen wir natürlich zwingend vermeiden. Also wenn wir hinterher eine Nephrokalzinose produziert haben, haben wir nichts gewonnen. Ja, deswegen muss man, gerade in solchen Situationen muss man sich es nochmal genauer angucken. Aber ich finde, die Studienlage ist ziemlich überzeugend. Abgesehen davon, es kann ja durchaus sein, dass ein Teil Ihrer Gesamtproblematik zwar auf Vitamin-D-Mangel zurückzuführen ist, aber nicht die Gesamtproblematik. Das heißt, man muss sich dann auch nochmal den Luxus gönnen und muss nochmal in andere Richtungen forschen. Das Problem ist, es gibt halt viele, viele Symptome, die zwar bei Vitamin-D-Mangel vorkommen, die können aber auch noch bei diversen anderen Erkrankungen vorkommen. Das ist halt das Problem, deswegen dauert ein Medizinstudium auch 12 Semester. Es gibt also, der menschliche Organismus ist durchaus etwas komplexer, als man so gemeinhin denkt. Ja, es gibt immer viele, viele Wege zum Erfolg und es gibt immer viele Differentialdiagnosen. Das heißt, erster Schritt muss sein, dass man Vitamin D ausgleicht und wenn danach die Symptomatik gut ist, dann hat man sich gefreut und dann ist es toll und dann war es ein Volltreffer. Und die Leute, die danach noch eine relevante Restsymptomatik haben, da muss man dann halt weitersuchen. Anders geht's nicht. Und ich muss auch eins sagen zur Limitation des Gesamtverfahrens. Es gibt Patienten, die kann man nicht auf allen Gebieten selig machen. Man kann zwar die Infekthäufigkeit reduzieren, aber manche Patienten haben zum Beispiel hartnäckige Gelenk- und Muskelschmerzen, obwohl sie einen guten Wirkspiegel haben. Ja, weil einfach die Inflammationsreaktion, die sich über die Jahre praktisch in so eine Chronifizierung hochgeschaukelt hat, nicht mehr zur Ruhe kommt. Wir haben ja bei Immundefekten immer drei Probleme. Zum einen haben wir halt vermehrte Infekte. Immundefektpatienten haben vermehrt Infekte, ganz klar. Wir haben pathologische Autoimmunität, ja, das heißt, die physiologische Autoimmunität ist verlassen und wir haben pathologische Autoimmunvorgänge. Nur mal eine Zahl, 86% der Damen in meiner Ambulanz, das habe ich mal, als wir 200 Patienten hatten, habe ich mal praktisch konsequent geguckt und gesucht, hatten 86% der Damen in der Ambulanz Autoimmunerkrankungen. Die schönste und angenehmste ist die Hashimoto-Thyreoiditis, solange jemand danach guckt. Wenn die aus dem Ruder läuft, ist es eine Katastrophe. Aber es gibt dann halt auch Autoimmunzytopenien, also Leute mit Immunthrombopenie, Leute mit autoimmunhämolytischer Anämie, Leute mit Autoimmunneutropenie. Dann wissen Sie alle, haben wir ja mehrere Patienten, männliche Patienten, die haben eine Autoimmunmyositis. Das heißt also, da ist praktisch die Skelettmuskulatur Ziel der Autoimmunität. Also großer Komplex Autoimmunität, großer Komplex Infekte und der dritte Komplex ist die Inflammationsreaktion, also die krankhafte Entzündungsreaktion. Ein kleines Beispiel dazu, wenn mein Immunsystem Milch kocht, ich habe das schon diversen Patienten einzeln erzählt, dann geht es an den Kühlschrank, holt die Milch, läuft zum Herd, stellt einen Topf drauf, dreht die Platte hoch, schüttet die Milch rein, rührt fleißig, guckt immer, kocht die Milch, ja, nein. Und wenn die Milch kocht, wird der Herd abgedreht, die Milch wird runtergezogen, das Kakaopulver wird reingeschüttet, es wird gerührt und alles ist gut. Bei Ihnen macht das Immunsystem völlig anders. Das geht an den Kühlschrank, holt die Milch, stellt den Topf auf den Herd, dreht die Platte hoch, schüttet die Milch rein und läuft weg. Die Folgen der übergekochten Milch, die erleben Sie täglich im täglichen Leben. Ja, das ist im Prinzip, das sind die Sekundärschäden. Das ist im Prinzip das, was die pathologische Inflammationsreaktion an Ihnen macht. Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Müdigkeit, Adynamie und all diese Geschichten. Ja, diese krankhafte Entzündungsreaktion, dass der Körper also, dass diese Selbstlimitation fehlt, dass praktisch das Monitoring nicht funktioniert, dass der Körper praktisch die Entzündungsreaktion nicht mehr abschalten kann. Das kann chronifizieren und das ist speziell bei diesen Patienten. Es gibt ja viele Patienten, die haben erstmal eine 10-, 15-jährige Vorgeschichte. Wir haben es ja vorhin von hinten als Wortbeitrag gehört. Ja, warum haben die das 10 oder 15 Jahre nicht erkannt? Und wenn man 15 Jahre lang praktisch eine pathologische Inflammationsreaktion hat und der Körper läuft seit 15 Jahren immer diese eine Abkürzung und diesen einen Trampelpfad, dann kann es durchaus sein, er findet den richtigen Weg nicht wieder zurück. Also das muss man zur Kenntnis nehmen, dass es beim Teil der Patienten chronifiziert und bis zum Lebensende so bleibt und nie wieder weggeht. Auch wenn man den Immundefekt an sich gut behandelt. Das ist einfach so, dass das nicht wieder in die Reihe kommt. Das ist bitter, das ist eine schwere Erkenntnis und das ist eine Erkenntnis, die einem die Lebensqualität sicherlich versaut, aber beim Teil der Patienten ist es so. Man kriegt es nicht mehr aus der Welt. Es ist einfach chronifiziert.
Herr Doktor, ich habe noch was im Namen der DSAI für die Mühe, die ich Ihnen gemacht habe, sagt Herr Bodo Bach.
Danke sehr.